Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Wir haben natürlich das Unionsspiel zu besprechen und das machen wir heute wieder zu dritt. Unser neuer Stargast, David ist am Start. Gute, David.
Gute, danke. Was eine Begrüßung am Sonntag. Danke. Ja. Was willst du trinken? Ja.
Ich sag's am Ende der Folge, ich muss doch überlegen. Und okay. Der Matthias ist auch am Start. Gute, Matthias.
Gute, ihr zwei.
Ja, lasst uns keine Zeit verlieren und direkt auf die Premiere von Albert Riera an der Seitenlinie sprechen über das Spiel bei Union Berlin an der Alten Försterei. 1:1. Ja, feuerfrei, Matthias. Wie war dein Eindruck von der Premiere von Riera?
Ja, ich muss sagen, ich hatte Spätdienst und habe mich dann wirklich den ganzen Tag auf das Spiel gefreut und ich war schon ein bisschen hyped, ja, allein durch diesen Trainerwechsel und die Erwartungen waren schon da und hoch. Ich fand auch die erste Halbzeit, man hat auf jeden Fall Veränderungen gesehen, die da waren. Also mein Lieblingsthema war immer wieder Einwürfe oder so, das hat ja wirklich dann stattgefunden, dass du nicht einfach den Ball wie in der C-Klasse einfach vorwirfst und der Gegner ist halt dran und hatten, sondern da gab es dann schon andere Ideen. Und auch im Spielaufbau hat man ja dann auch gesehen, dass die Sechser, Achter anders eingebunden wurden in das Spiel und da Räume stattgefunden haben. Ich denke, wenn man dann wirklich einen Spieler hätte, der heulend mit besserer Technik, sage ich mal, höherer Spielqualität, hätte er schon sehr viel mehr bringen können. Was mich ein bisschen irritiert ist, wirklich, ja, Götze spielt immer noch sehr viel nach hinten und das war auch wieder ein Ärgernis für mich, muss ich einfach sagen. Das ist natürlich, ist immer schwierig, ja, es wird wahrscheinlich auch Gegner geben, die mir da widersprechen, aber mich nervt's, ehrlich gesagt.
Mir war auch seine Rolle in diesem Spiel nicht so ganz klar irgendwie. Also ich weiß, dass er da viel Freiraum, glaube ich, auch bekommen hat, aber in gewissen Situationen gebe ich dir komplett recht, gab es so einen Hop- oder Top-Pass und dann hat er lieber den Rückpass gewählt aus Gründen der Sicherheit oder wir bauen nochmal auf. David, wie hast du es gesehen?
Ja, also zuallererst, mir ging es genauso, ich war auch gehypt, obwohl ich keine Spätschicht hatte, aber ich war auch mich total aufs Spiel gefreut und im Nachhinein muss man wirklich sagen, es gibt einfachere Auswärtsspiele für ein Trainerdebüt als die Alte Försterei, Freitagabend, Flutlichtspiel, Jubiläum, Mega-Choreo, das Stadion ausverkauft, da haben schon andere ganz gut eine Packung mitbekommen und insofern gehe ich da jetzt mit so ein bisschen Abstand auch von einem wirklich positiven Abend, mit dem Gefühl eines positiven Abends raus. Wir haben nicht verloren, wir haben nur ein Tor gefangen und das noch nicht mal aus dem Spiel heraus, was ich finde auch gut ist, schon eine Steigerung. Und ich fand das Auftreten einiger Spieler wieder, es kam wieder so dahin, wo man sagte, ja, ey, wir sind Eintracht Frankfurt, ja, wir haben uns hier nicht zu verstecken. Für mich ist so Theater durchaus auch ein Spieler gewesen. Brown mit Abstrichen. Ich fand Höjun teilweise wirklich gar nicht schlecht. Der ist gerannt, der hat versucht, wieder da Lücken zu schließen. Der bemüht sich. Ich glaube, der kann durchaus auch ein Gewinner durch diesen Wechsel jetzt sein, den Trainerwechsel. Also im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich mit einem guten Gefühl dann rausgegangen, obwohl ich mich am Abend dann tierisch natürlich noch aufgeregt habe. Wir reden ja bestimmt gleich noch drüber. Ja. Über den Elfer und ja. Und wegen Götze, ja, gebe ich dir recht, Matthias, hatte ich eh nicht so das Gefühl. Ich habe bloß aber auch das Gefühl, ich finde, es ist so, es ist auch ganz schnell so eine Ungeduld da. Was will denn dieser neue Trainer in 4 Tagen, 5 Tagen alles erreichen? Und Ein Götze hat jetzt ein System futtern müssen über 2 Jahre, 3 Jahre mit Dino. Das nimmt man auch nicht so einfach, das geht nicht so einfach aus dem System raus. Ja, und ich glaube, die müssen ja auch wieder dieses Selbstbewusstsein bekommen, nach vorne zu gucken, nach vorne zu spielen. Und da müssen aber auch Anspielpositionen da sein. Also das muss so ein Zusammen, das muss wirklich ein Zusammenspiel sein. Und da hoffe ich mir, dass das jetzt von Woche zu Woche besser wird. Ich glaube auch, wenn man den Druck ein bisschen rausnimmt, dieses ganze Europa-Thema immer im Hinterkopf, dass man sich vielleicht jetzt erstmal auf die Mannschaft konzentriert, wieder in sein Spiel zurückfindet und dann guckt, was sich daraus alles entwickelt. Aber ich glaube, für den Start super und ich habe mich tierisch gefreut darüber.
Ich finde auch, dass das ein guter Start war und dass es gab so ein Foto nach Abpfiff, da herzt Riera Brown und die gucken beide so, als hätten wir 3-0 gewonnen, ne? Und ich glaube, ja. Riera, dieses Positive, was er in dem Moment empfindet, dass er das nicht irgendwie spielt, sondern dass er wirklich ganz zufrieden war, wenigstens mit dieser Leistung. Und ich fand auch den Spielaufbau viel mutiger. Also wir haben auch ein bisschen Glück gehabt. Es gab wenigstens, ich glaube, 2 Fehlpässe, wo dann natürlich sofort der Express Richtung Eintracht-Tor rollt. Aber dennoch, finde ich, hast du mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn du das in deinen Aufbau implementierst und die Mannschaft wird darüber auch Sicherheit bekommen. Ich fand auch Larsson irgendwie hat mir besser gefallen. Also ich glaube, viele kleine Schritte können jetzt unsere Spieler machen unter Riera in Richtung Selbstvertrauen und dann potenziert sich das am Ende. Dann wird man das im Spiel mehr und mehr anmerken. Was wollte ich noch sagen? Eine Sache, um meinen kleinen Matthias Sammer mal rauszulassen. Im Sinne der Diskussion frage ich euch das mal. Es war ja jetzt dennoch auch kein Gegner, der gerade einen Lauf hat. Also seit 5 Spielen nicht gewonnen und eine Mannschaft, die gerne den Ball weggibt. So, wir hatten jetzt auch ganz viel den Ball, aber es war jetzt vielleicht war es auch nicht anders machbar, weil wir erst seit 3-4 Tagen da mit Riera trainieren, aber es war vorne auch noch viel, wir spielen den Ball nach links, dann spielen wir ihn nach rechts, aber wir hatten jetzt nicht exorbitant viele Torchancen, obwohl wir sehr viel den Ball hatten. Wie bewertet ihr das? Vielleicht Matthias?
Ja, das ist schon richtig. Also es war ganz lustig, in der PK wurde ja auch dann Baumgart befragt angesprochen, dass wir so viel Ballbesitz hatten und dann hat er gemeint, ja, vielleicht war das ja auch Absicht von uns. Ja, also generell muss ich auch sagen, dass Union ist für mich so, hat so leichte Augsburg-Vibes mittlerweile bei mir, weil sie da schon sehr bieder spielen. Wenn du zu Hause so tief stehst und dann halt auch da mit deinen Hünen da hinten querfällt und so stehst, ist das dann auch schwer, ja. Und da können wir ja in der Vorbesprechung, haben wir es ja erwähnt, da fehlen vielleicht auch die Spieler, die aktuell bei uns einfach noch verletzt sind, um gefährlicher zu werden.
Ja, oder Spieler wie Doan, die vielleicht auch mal eine Pause brauchen. Also ich meine, du siehst ja, da kommt der Amainouni rein und setzt sich gleich mit einem gewonnenen Zweikampf auf der rechten Seite durch, was man sich von Doan eigentlich viel öfter gewünscht hätte, weil er das ja auch kann, ja, weil er die Schnelligkeit und die Technik hat. Und er kommt eher rein und bereitet gleich das 1-0 vor. Also ja, und ich glaube aber auch Kalimuendo, das war ein undankbares Spiel für ihn, da vorne Hühnen, allein, oder? als alleinige Spitze. Ich könnte mir auch vorstellen, mit einem Ibn Talib an der Seite hätte das Spiel durchaus für ihn anders sein können. Ja,
Ja, vielleicht kommen wir auch noch einmal auf die Vorlage des Jahres zu sprechen. Also Moda Hut macht das ja ganz geschickt, finde ich, wie er da den Ball auflegt. Also, ja. das hat man auch gesehen im Training mehrfach, dass sie das geübt haben.
Kleiner Assist. Ja,
also es hat mich wirklich gefreut für Brown, weil ich finde, er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das war so jemand, der hatte gefühlt in den letzten Wochen so ein bisschen Blei am Schuh. Also als wäre er nicht mehr so explosiv, nicht mehr so spritzig. Und das wirkte schon sehr viel selbstbewusster. Jetzt lass uns nochmal auf die Szene, die ungefähr eine Minute nach dem Tor von Brown passiert ist, zu sprechen kommen. Also Es gibt ja eigentlich zwei Szenen in einer Szene. Einmal dieser Elfmeter und dann auch die Art und Weise, wie Santos es schafft, den irgendwie nicht zu halten.
Wie ich würde nur vorher rangehen.
Bitte?
Ich würde noch vorher reingehen. Immer diese, warum lassen wir immer diese Halbfeldflanken zu? Immer. Mhm. Dann kommt's, ja, wenn du diese Flanke, die Flanke zu blocken, ist viel einfacher, als in der Mitte dann gegen theoretisch in Unterzahl dann gegen andere Leute zu stehen. Und dann ist ja auch Højlund versucht ja dann den, wenn der Khedira einfach den Ball reinkopft, sagen, oh ja, geil, hast nichts gemacht, stand's blöd da. Dieser Wille ist ja dann schon, er macht es natürlich sehr ungeschickt. Was ich halt geil fand, der Lehrer hat ihn wohl danach geschnappt nach dem Spiel und hat gesagt, weißt du, was du falsch gemacht hast? Hat er bejaht, hat er gemeint, gut, mach's nicht wieder. So.
Super. Ja, aber ich glaube auch, weißt du, du schießt, welche Minute war das? 86., 84. Minute machen wir es 1-0, ne? Und dann kriegst du im Gegenzug. Du bist wahrscheinlich schon in Gedanken, fuck. Wir können das Ding jetzt gewinnen. Wir können, also eigentlich bist du schon in der Kabine und jubelst oder feierst im Block. Und dann verfällst du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wieder in so alte Schemen. Da ist wieder mehr Dino Toppmöller da drin, als es Riera bereits ist. Und der Riera würde wahrscheinlich dann anders verteidigt werden in so eine Sache. Aber ja, passiert. Ja, wie du es gerade beschrieben hast von der Szene nach dem Spiel, weißt du, was du Fehler gemacht hast, abhaken, nicht wieder machen.
Ja, ja, das irgendwie hat man es ja auch gewusst oder kommen sehen, dass es natürlich noch Chancen geben wird für Union nach dem Führungstreffer irgendwie, dass es dann, aber man hat natürlich trotzdem auch gehofft, dass man es übersteht. So, das ist ja auch klar. Ja, und wie bewertet ihr...
Naja, gerade nach der eigentlich, gerade nach der nicht vorhandenen Offensive, also ich fand... es wird immer von zwei Chancen gesprochen, die Union hatte. Dieser Pfostenschuss, der ist aus einer Abseitsposition entstanden. Mhm. Also der hätte sowieso nicht gezählt, wenn er das Tor getroffen hätte. Und dann hast du im Grunde nur die eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er diese Direktabnahme hatte. Also ansonsten war da nicht viel. Das ist natürlich erst am Ende passiert, als du in Unterzahl warst. Ja. Und da ist aber auch nicht mehr viel passiert, oder?
Nee, da ist nicht mehr viel passiert. Also mit dem Elfmeter gibt es ja erst die Unterzahl. Also... Wir wollen, also wir schauen ja auch auf einzelne Spieler. Riera hat sich dazu entschlossen, Santos ins Tor zu stellen. Wie bewertet ihr seine Leistung?
Also Emanuel, du weißt, dass ich nach dem Spiel sowas von geschimpft habe. Ich habe dir geschrieben. Und jetzt auch wieder mit ein bisschen Abstand, muss man sagen, selbst wenn er den gehalten hätte, hätte er ja nicht gezählt, weil er einfach zu früh weil er vor der Linie stand. Das hätten sie 100% überprüft, das hätten sie zurückgenommen.
Ja.
Ja, insofern ist das alles hätte. Ja. Ich finde es halt bloß immer so ein bisschen komisch, warum machen Spieler das? Das denken sie dann in dem Moment nicht dran, dass sie vor der Linie stehen? Oder das wird doch immer überprüft. Ich muss doch, heutzutage wird alles überprüft. Ich finde es halt irgendwie, ja.
Also wenn's
das war das Einzige. Ansonsten fand ich, hat er eigentlich ganz okay gespielt. Ich glaube, das war auch sehr ersichtlich, dass er überhaupt nicht mehr so richtig in das Aufbauspiel eingebunden ist. Das will man eigentlich gar nicht mehr. Er soll nicht mehr an den Ball. Und er hatte aber trotzdem mit ein oder zwei Szenen das Spiel mal richtig schnell gemacht, mit einem Abschlag, was ich richtig gut fand. Also er kann es noch, ja. Und er soll es auch noch, scheinbar. Aber ansonsten fand ich jetzt, ja, also ihm jetzt mit dem Elfmeter, ihn jetzt wieder an ihm zu zweifeln, im Nachhinein ziehe ich das auch zurück.
Ja, die Emotionen, mein Gott.
Ja.
Man kennt's.
Ja.
Matthias, wie würdest du sagen, war seine Leistung, also gute Entscheidung, dass er gespielt hat statt Cetera?
Ja, ich glaube, der Gap zwischen Santos und Cetera ist einfach nicht so groß, damit du den Wechsel vollziehen musst. Zumal du ja Santos auch komplett killst, wenn du ihn jetzt wieder rausnimmst. Ja.
Mhm.
Ich glaube, diese Saison müssen wir den einfach durchdrücken. Wenn man vielleicht in Freiburg nachhört, kann sowas halt auch funktionieren. Gerade wenn Santos... Dieser eine Pass geht halt wieder gar nicht. Ja, dieser Fehlpass dann noch, wo er auf Armoni probiert zu passen. Ja, das muss er halt abstellen. Das geht halt absolut nicht. Da hau das Ding lang und du kommst ja, wie David gut sagt, kommst ja halt immer zu Torschancen, wenn er dann so offensive Abschläge macht oder schnelle Abschläge. Und ich denke auch beim Herauslaufen ist ja ähnlich wie bei Højlund. Wenn du was tust, kannst du halt auch Fehler machen. Wenn du im Tor auf der Linie stehen bleibst, ja, dann machst du halt auch keinen Fehler, aber dann kommt halt dann hilfst du deinem Abwehrspieler auch nicht. Aber er muss natürlich diese Balance finden, wann komme ich raus, wann nicht. Das kann man halt einfach dem Alter zugestehen.
Ja.
Ja, man hat schon immer Sorge, muss ich sagen, ja. Also man.
Aber ich würde ganz gerne mal eher den Blick auf zwei andere Spieler werfen. Der eine Name ist vorhin schon gefallen mit Götze und der andere ist Chaibi. Ich weiß nicht. Also die beiden Spiele haben faktisch gar nicht stattgefunden und ich finde, wenn solche zwei Spiele ausfallen, wiegt das viel schwerer als das, was für Kleinigkeiten, die wir jetzt bei Santos sprechen. Na, also
Also es gibt kein Playbook für die beiden, um mal kurz den Super Bowl-Sprech hier anzufügen, glaube ich. Also so, ich weiß nicht, ob die beiden genau wissen, was sie machen sollen. Also sind ja unbestritten gute Fußballer und unbestritten können die auch beide in einem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Das haben wir schon gesehen, das haben sie schon bewiesen. Aber für mich wirkt es so, als hätten sie gerade keine richtige Rolle und wären so ein bisschen im luftleeren taktischen Raum unterwegs oder zumindest nicht da, wo sie ihre Stärken ausspielen können.
Also ich muss sagen, ich sehe Chaibi ja schon immer zentraler. Da hat er, finde ich, auch seine guten Spiele gemacht, auch auf der 8. Und ja, er hat schon einen Haufen Vorlagen diese Saison gemacht. Das ist schon nicht von der Hand zu weisen. Aber genauso wie Doğan kriegst du dann diese Torgefahr oder diese offensiven Elemente von den Spielern einfach nicht aufs Spielfeld. Ja, ich weiß nicht, woran es. Doğan sehe ich halt immer noch verschenkter außen. Ja, das.
Wo siehst du auch mehr?
Ja, auch dann auf so einer Doppelzehn, ja, hinter dem Stürmer.
Wie hieß nochmal unser Kleiner, der jetzt bei Schalke ist, in seiner Prime bei Frankfurt, der ein paar Monate gut war? So eine Rolle.
Younes,
Armin Younes. In das Spiel gegen Bayern während Corona. So. Das war ja so ein Ding, da war er ja nicht komplett auf dem Flügel und der kann ja dann der hat ja dieselbe Statur, also wenn du dich aus engen Situationen schnell befreien willst und stabil bleiben musst, so um offensiv was zu initiieren, dann ist das sogar echt prädestiniert, da in diesem Halbraum irgendwo zu agieren und nicht auf dem Flügel. Aber gut, das wird der Trainer dann irgendwie sehen oder eine Rolle finden müssen, weil die Qualität von Doğan ist ja Wahnsinn. Also der kann es ja.
Also hoffe ich auch, dass Riera das richtige Mittel findet. Nochmal, es sind 4 Tage mit der Mannschaft bisher. Den 5. kann man ja gar nicht dazu rechnen. Es war der Spieltag. Ich bin gespannt, welche Worte er findet, welche Taktiken er findet, um die Spieler zu integrieren. Ich glaube auch, wird ja auch mal spannend sein, wenn unsere Stürmer wieder zurückkommen, die alle verletzt sind. Wisst ihr denn, wann das passiert? Man kriegt so gar nichts mehr mit.
Es ist nicht klar kommuniziert, ne? Also wie immer.
Nee, da macht man sich als Eintracht Frankfurt einfach immer einfach. Jetzt auch aus der U19, Neuendorf knickt eklig bei diesem Youth League-Spiel um. Und es wird irgendwie kommuniziert, ja, ist was mit dem Knie. Fertig, ja. Und es sah eklig aus, wenn man die Bilder gesehen hat.
Ist es nicht sogar besser, sich dann sogar, ich frage mich immer aus Sicht des Vereins, ob es nicht dann, ist es zwar unbefriedigend für Fans, das ist schon klar, nicht zu wissen, wie ist der Stand, wann kann man mit der Rückkehr von einem Spieler rechnen, aber man macht sich dann halt auch weniger angreifbar und auch keine Baustelle auf. Also wenn du sagst, ja, der fällt jetzt 6 Wochen aus und dann ist der nach 7 Wochen noch nicht im Training, oh, was ist denn da los? So, also dann ersparst du dir halt diese ganzen Fragen. Kann ich aus Vereinssicht sogar diese Vorgehensweise verstehen.
Ja, ich finde trotzdem, man macht es sich ein bisschen einfach. Ja. Man versucht ja so komplett, zumal das ja auch einfach ein Thema ist, ja, dass Verletzungen, sei es die Prävention und auch die Rückkehr, haben wir einfach ein Thema und dass halt zwei starke Leute da aus der Reha und aus der Athletik gegangen sind, das ist ja einfach ein Fakt. Und das wird auch immer abgebügelt, ja. Das ist dann auch wieder ein Kröschethema.
ich. Mhm.
Hm. Dazu eigentlich überhaupt keine Meinung, weil ich es irgendwie, ich verstehe es nicht, warum man das nicht kommunizieren kann, ob das irgendwie einen Wert nach außen darstellt. Und gleichzeitig verstehe ich, dass man da keine Unruhe schaffen will. Also trotzdem, ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Weg da wäre.
Mhm.
Es ist bloß traurig, dass sie noch verletzt sind und wir im Grunde, also dass wir die Fans sozusagen damit irgendwie klarkommen müssen, dass sie irgendwann zurückkommen. Ich glaube, bei Johnny Burkhardt, der ist ja zumindest schon wieder im Training dabei. Ist das richtig? Hat der schon wieder so leicht angefangen? Zumindest auf dem
Platz, ja.
Ja, gut. Aber das wird ja auch nicht thematisiert irgendwie. Ich finde es auch interessant, dass keine Medien irgendwie mal aufgreifen oder mal nachhaken oder da auch mal sagen, okay, was ist denn ein realistisches Spiel, bei dem er wieder dabei ist? Das ist Gladbach, das ist das Nächste. Also irgendwie mal so eine Perspektive ausleuchten. Ich glaube, das täte der Mannschaft auch gut. Aber wahrscheinlich wird das intern kommuniziert.
Also gut ist ja schon mal, finde ich jetzt, wir haben jetzt nur noch ein Spiel pro Woche und irgendwie baue ich darauf, dass wir uns jetzt in der Phase, in der vielleicht andere Mannschaften wie Stuttgart, Freiburg, auch Leverkusen, irgendwie die sind jetzt alle noch so im Dunstkreis von uns, so möchte ich es mal nennen. Also wie uns, wenn wir das Blatt mal drehen, also wir können jetzt quasi regenerieren länger, wir haben wenig bis keinen Reisestress und andere Mannschaften, die jetzt gerade gut performen, könnte, finde ich, durch diese Doppelbelastung noch ein bisschen die Luft ausgehen, so wie es der Eintracht auch in der Liga oft ergangen ist. Also der Winter war ja immer stark und dann gab es irgendwann den Turnaround und dann musste man sich entscheiden, ob Liga oder Europa. Also beides hat ja dann nicht mehr geklappt. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie ich drauf gekommen bin. Sorry für diesen kleinen Exkurs. Aber das führt vielleicht auch schon zum nächsten Bundesligaspiel. Gegen eine Mannschaft, die jetzt auch gerade ein ordentliches Spiel gegen Leverkusen gemacht hat. Aber wie seht ihr die Chancen beim Heimspiel gegen Gladbach? Das ist schön, Samstag 15:30 Uhr. Wir haben Freitag gespielt. Es gibt wirklich jetzt viel Zeit zur Regeneration und auch fürs Training. David, wie blickst du auf das Gladbach-Spiel? Frohen Mutes? Genauso hyped wie gegen Union?
Ja, ich freue mich natürlich drauf, also, weil ich einfach auch davon ausgehe, dass man noch mehr die Handschrift von Riera sehen wird. Und das wird sich auf dem Feld auch zeigen. Und ich habe jetzt auch noch gestern so ein bisschen Gladbach gesehen. Ich glaube, der Dix aus der Verteidigung fällt bei denen auch aus, weil er seine fünfte Gelbe bekommen hat. Die Verteidigung von Gladbach ist ja auch nicht die stabilste. Also insofern, es muss auch, dieser bekannte, wie heißt es immer so schön, man muss irgendwas umstoßen.
Den Bock.
Den Bock. Ja gut, das wäre bei Köln dann erst. Ja, das Fohlen muss umgestoßen werden. Ja, also es gibt keine Alternative dazu. Und der Druck ist da, weil danach spielst du bei Bayern München. Gut, da kannst du nur gewinnen. Aber trotzdem, jetzt. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ja.
Matthias, bist du auch so hyped?
Ja, wir müssen halt auch irgendwie, wir müssen gewinnen. Fertig. So, was willst du? So musst du auch da auftreten. Ich glaube halt, wenn ich mir das Team von Gladbach anschaue, es kann schon ein ähnliches Spiel werden wie jetzt bei Union. Auch das defensive Mittelfeld da, da ist auch so, da spielt ein Engelhardt, den hätten wir auch holen können, ja. Das ist eine Drecksau. So einer fehlt uns teilweise, ja. Auch jetzt habt ihr die Zähne gesehen mit der
Stöger, das Ding?
Mit Stöger, ja, genau.
Nee, was ist da passiert?
Ja, da gab es eine leichte Auseinandersetzung mit Palacios, glaube ich. Und der wurde dann angegangen und dann hat er aber als Stöger Palacios einfach dann festgehalten und hat auch nicht mehr losgelassen, so lange
das T-Shirt über den Kopf gezogen. Ne? War. Ja, das T-Shirt über den Kopf gezogen. Das ist wie beim Eishockey so ein bisschen gewesen. Ja, gute Szene. Ja, die sind schon giftig. Die sind schon, die tun schon weh. Und dann hast du vorne diesen Tabakovic noch. Ich sag mal, ein typischer Balkanstürmer auch. Da hat man das Gefühl, er steht auch immer, fast immer an der richtigen Stelle. Und ja, also es ist, Aber wie du schon sagst, es gibt keine Alternative zu gewinnen.
Ja.
Full stop.
Also ich muss halt sagen, mir macht dieses Spiel gegen Leverkusen jetzt fast Sorge, weil vorher sah die Entwicklung ja von Gladbach sehr viel schlechter aus, dass sie dann halt, natürlich beeinflusst mich das, dass die in Führung gingen. Ja, man weiß nicht, ja.
Aber Leverkusen hat extrem defensiv gespielt, extrem nach hinten. Da waren kaum, so, also erste Halbzeit ganz besonders, das war erschreckend. Also das hätte man sich nicht vorgestellt, dass das so ist. Insofern, ja, wenn jedes Spiel gleich wäre oder ausrechenbar, dann wäre es auch langweilig. Insofern, ja, können wir gespannt sein, was Riera zaubert für Samstag. Ja. Und was die Mannschaft dann zeigt. Was ich übrigens ganz genial finde, ist, wie er auch durch sein Auftreten eigentlich auch den Fokus so ein bisschen von der Mannschaft auf sich nimmt und damit auch Druck von der Mannschaft wegnimmt und auf sich zieht. Sicherlich mit polarisierenden Sprüchen, ja, die natürlich auch durch die sozialen Medien durchgezogen werden und polarisieren. Aber ja, ich finde, er macht das richtig. Er macht das wirklich gut. Diesbezüglich.
Ich finde, jetzt kommt noch mal kurz der innere Matthias Sammer. Das kann sich natürlich schnell abnutzen, aber ich bin mir auch sicher, dass er das gerade aus Kalkül macht, also so den Fokus weg von der Mannschaft und jetzt ist hier der neue Trainer mit den markigen Sprüchen. Der ist ja ein smarter Typ, der weiß ja genau, wie es geht. Mit allen Wassern gewaschen, aus 15 Jahren Profi da sein und jetzt auch noch Trainer da sein. Also ich glaube, die Ansprache nach außen, da wird er sich vielleicht auch so ein bisschen in der Rolle gefallen und das vielleicht auch erstmal so ein bisschen weiterspielen, ist vielleicht dann doch nochmal eine andere als nach innen. Also er wird jetzt nicht mit irgendwelchen Floskeln da seine Mannschaft, glaube ich, in der Teambesprechung voll labern und dann hoffen, dass dadurch das Selbstvertrauen kommt. Also das wird er schon geschickt dahin kriegen. Und von daher bin ich auch wirklich gespannt, ob man im Vergleich zum Union-Spiel dann am Samstag echt nochmal was an, also nochmal mehr davon sieht, was es schon in Ansätzen zu sehen gab. Ja. Hm.
Nee, ich glaube aber auch, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, auf Riera und seinem Auftritt, sollte die Mannschaft das zurückzahlen mit Leistung, könnte ich mir vorstellen, dass diese kernigen Sprüche auch weniger werden. Und dass das sich dann in normales Umfeld, in normalen Umfeld bewegen wird. Und gleichzeitig, wir reden ja immer von der langweiligen Liga und dass die Liga kernige Typen braucht und Aushängeschilder. Ich glaube, da ist einer reingekommen, der ein bisschen anders ist und wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, der polarisiert. Und das sollten wir jetzt eigentlich genießen. Wir als Eintracht Frankfurt sollten es erst recht genießen, weil wir eh immer anders sind als die anderen.
Am Ende, wenn wir das Spiel jetzt gewonnen hätten, was ja durchaus drin war, kurz vor Schluss das einfach nach Hause zu holen, dann stellst du dich aber auch da ins Interview vor die Kamera und sagst so, was ist los, Leute? Ja, das wäre halt jetzt, das wäre schon ganz geil gewesen, ja. Und ich bin trotzdem, ich finde, natürlich ist sein hohes Selbstbewusstsein angreifbar, aber ich finde, es macht noch einen Riesenunterschied zu einem Wagner. Der war Nationalspieler, der hat bei geilen Vereinen gespielt. Der kann schon mehr von sich geben. Also ich glaube, das ist nicht alles heiße Luft einfach. So wie es jetzt teilweise von anderen da dargestellt wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr gesundes, großes Selbstvertrauen hat, aber der ist halt auch Trainer in der Bundesliga jetzt. Also warum sollte, und hat eine Vita im Fußball vorzuweisen, die das durchaus auch erlaubt, dass man ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vielleicht vor sich herträgt als andere. Und der ist ja aber auch überzeugt. Also es ist ja kein Luftikus. So. Von daher finde ich das jetzt echt noch alles im Rahmen und okay. Hat ja auch gesagt, ich bin nicht besser oder schlechter als andere Trainer, aber ich gehe meinen Weg. So. Fair enough.
Wenn wir jetzt, knock on wood, verletzungsfrei durch die Woche kommen und das Spiel ansteht am Samstag, was ist euer Tipp?
Ohne Gegentor machen wir es ja nicht. Gegen Union habe ich ein knappes 2-1 für uns getippt, deswegen tippe ich jetzt wieder. Nee, jetzt tippe ich auf ein. Ich tippe auf ein. Boah! Komm, ich sag 3-1. 3-1.
Matthias?
2-0.
Ja, das ist mein Tipp. Ich wollte auch die Null. Ich wollte die
ja, fertig. Null. Auf, irgendwann muss ja mal, so, muss ja mal ja. sein.
Dann mache ich 3-0. Nein, ich finde auch, die Null muss irgendwann stehen. Und es müssen so viele Sachen jetzt einfach mal passieren. Ein Sieg muss her, die Null muss stehen und das Team muss wieder das sein, was wir einfach an ihm lieben, an ihr lieben.
Dann würde ich sagen, machen wir hier euphorisiert mit einer guten Prise Realismus mal den Deckel drauf, oder? So können wir doch in die Woche gehen.
Sehr gut. Danke dafür. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
Danke, und ebenso. Dito. Schönen Sonntag noch, schöne Woche. Und dann hören wir uns, sehen wir uns wieder.
Schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.